Abschnitt 3.
Der Baron will uns seine Aufwartung machen.
Mein Gott, das ist ja ein ganz abgebrannter Mann.
Eben deshalb, Lenz, weil er abgebrannt ist, wird er uns besuchen.
Ach, lieber Gott, Herr Preis, nehmen Sie sich in Acht. An solchen Leuten haben wir noch niemals Freude erlebt. Nehmen Sie sich in Acht. Seien Sie vorsichtig.
Geld will er haben. Das liegt auf der Hand.
Nehmen Sie sich vor den Adligen in Acht.
Mit der Ahnung ihrer zukünftigen Größe durchzuckte die Herren der neu entstandenen Industrien zu gleicher Zeit schon der Hass gegen die doch allmächtige Aristokratie.
Nehmen Sie sich vor den Adligen in Acht. Wenn Sie unser Geld in der Tasche haben, da lachen Sie uns doch nur aus. Lachen über die bürgerliche Kanaille. Oh Gott, ein Adlig.
In Geldsachen so dumm wie ein Stock.
Dumm wie ein Stock, Herr Preis. Dumm wie ein Stock. Aber ist das nicht seine Schuld, wenn es so ist? Er hätte sich entwickeln sollen, wie wir uns auch entwickelt haben. Er hätte rechnen lernen sollen, addieren und multiplizieren. Darin konzentriert sich alles. Nein, ich bin ganz gegen das System, den Adligen gefällig zu sein. Und nun gar dieser Baron, der uns mehr als 10-mal mit seiner Menschenfreundlichkeit allen Spaß verdorben hat, der stets den Landleuten auseinandersetzt, dass ihre Kinder in den Fabriken verdorben werden. Nein, Herr Preis.
Der Baron ist besser als die meisten Leute seines Schlages. Er weiß, dass er mich nötig hat. Und dennoch wagt er es stets, gegen mich aufzutreten, sehen Sie, und das ist nobel. Das ist edel. Und wenn ich auch darunter leide, ich muss dies Benehmen dennoch geistig anerkennen. Ich muss das Benehmen des Barons geistig anerkennen.
Eine Pause folgte.
Aber praktisch muss ich es natürlich verwerfen. In der Praxis ist jeder sich selbst der Nächste natürlich. Der Baron besitzt nämlich noch das alte Kastell nebst Hof und Garten. Verstehen Sie mich, Lenz?
Ich verstehe Sie ganz, Herr Preis.
Aus dem Kastell will ich eine Branntweinbrennerei machen.
Aus dem Garten eine Bleiche.
Und da der Baron Geld nötig hat...
Und nirgends als bei uns zu erhalten weiß...
So bekommt er von uns diese Summe.
Wenn er Hof, Kastell und Garten abtritt.
Geraten.
Und kein Darlehen.
Und keine Vorschüsse.
Ich bin ganz mit Ihnen einverstanden, Herr Preis.
Mit freundlichem Gruße trat der Baron in das Zimmer. Der Baron litt an seinen Schulden. Im Schlosse sah es sonderbar aus. Die wenigen Menschen, die dasselbe bewohnten, schienen sich gar nicht mehr zu kennen. Sie glichen einer Bevölkerung, die mit einem Male fühlt, dass sie gewaltsam aus ihren bisherigen Geleisen gerissen wird, dass sie am Vorabend irgendeines bisher nie gekannten Ereignisses steht, am Vorabend eines grandiosen Festes, am Vorabende einer blutigen Revolution. Niemand im Comptoir schien den Baron zu bemerken. Alles war wie in der Arbeit versunken. Tiefe Stille herrschte in dem ganzen Raume. Das Gekritzel der Feder war der einzige vernehmbare Laut.
Guten Morgen, Herr Preis.
Oh, willkommen, Herr Baron. Willkommen, wer hätte das gedacht? Aber treten Sie doch näher.
Der Herr Preis war der beste Komödiant der Welt. Er wusste diese Überraschungsszenen so natürlich zu spielen, dass selbst der Buchhalter daran zweifelte, ob sein Prinzipal den Baron wirklich erwartet habe.
Stets findet man sie in voller Arbeit,
begann der Baron, als er mit dem Fabrikanten allein war.
Ich habe sie noch nie besucht, ohne sie in der größten Tätigkeit anzutreffen.
Ach Gott, Herr Baron, man muss sich plagen auf dieser Welt. Plagen vom Morgen bis zum Abend. Und mehr plagen als je, weil fast nichts mehr bei aller Arbeit herauskommt. Weil man fast nichts mehr verdient.
Nun, ich meine, darüber hätten Sie doch gewiss nicht zu klagen. Täglich vergrößern Sie Ihre Etablissements, tüchtig erweitern Sie Ihre Besitzungen. In der ganzen Gegend spricht man von Ihnen nur als von einem Manne, der glücklich ist, der prosperiert.
Schein, Herr Baron, nichts als Schein. lassen Sie sich keine Märchen erzählen. Ich kann Ihnen versichern, dass ich als Industrieller schon längst zugrunde gegangen wäre. Nur durch kleine Seitenspekulationen halte ich mich noch aufrecht.
Nun, dann muss aber die Industrie doch eine unselige Beschäftigung sein. Sie als Fabrikherr klagen darüber, dass Sie nicht bestehen können. Und spricht man mit den Fabrikarbeitern, so klagen diese noch viel mehr.
Herr Baron, Schein. Alles Schein. Die Arbeiter sind im Grunde viel besser daran wie die Herren. Seien Sie versichert, dass ich meine Fabrik nur noch fortführe, um die Arbeiter nicht außer Brot kommen zu lassen. Was würde aus den armen Geschöpfen werden, wenn ich plötzlich meine Fabrik stillsetzte? Für mich wäre es viel besser, wenn ich noch heute mein ganzes Geschäft an den Nagel hängte, aber ich habe Mitleid mit meinen Arbeitern. Ich opfere mich für meine Arbeiter auf.
Sonderbar. Die Arbeiter versichern mir stets, dass sie sich für ihren Herrn aufopfern. Ich verstehe das nicht.
Werter Herr Baron, die Arbeiter sind Tölpel. Übrigens kann eigentlich von einem Aufopfern zwischen Fabrikant und Arbeiter gar keine Rede sein. Die Wahrheit ist, dass die Industriellen, Fabrikherren und Fabrikarbeiter zusammengenommen, sich der ganzen Gesellschaft aufopfern. Wir Industriellen sind die Märtyrer der ganzen übrigen Gesellschaft. Wir sind die Märtyrer unseres Jahrhunderts.
Das wundert mich sehr, Herr Preis. Niemand hat so etwas verlangt. Die Gesellschaft verlangt es weder von Ihnen noch von Ihren Arbeitern.
Verzeihen Sie, Herr Baron, sie verlangt es wohl. Die Gesellschaft will Hemden haben und Hosen und Röcke und Mützen. Sie verleitete mich zu der Torheit, ein Fabrikant solcher Sachen zu werden. Und sie verleitete andere unglückliche Menschen, bei mir als Arbeiter einzutreten. So geschah es hier, so geschah es an 100 anderen Orten. Und die industrielle Klasse der Bevölkerung war da. Alles wäre gut gegangen, wenn uns jetzt die Gesellschaft gehörig für unsere Fabrikate bezahlt hätte. Wir Fabrikanten hätten dann prosperiert und unsere Arbeiter desgleichen. Die Gesellschaft wollte aber überhaupt nicht bloß Hemden und Hosen und Röcke und Mützen geliefert haben, sondern sie wünschte auch alles stets zu dem niedrigsten Preis zu erhalten und verlockte bald durch Aussicht auf größeren Absatz einen aus unserer Mitte wohlfeiler zu verkaufen als wir anderen. Sobald dies geschehen, hatte der eine natürlich alles zu tun und wir übrigen nichts. Und wollten wir nicht sämtlich zugrunde gehen, so mussten wir dem Beispiel unseres unvorsichtigen Kollegen folgen, ebenso billig oder gar noch wohlfeiler zu verkaufen. Und so ging dies fort. Die Gesellschaft, nur auf ihr eigenes Wohlergehen bedacht, köderte bald den einen von uns, bald den anderen. Und so wie der Erste in die Schlinge gegangen, musste auch der Zweite folgen. Und einer unterbot bald den anderen, bis wir zuletzt da ankamen, wo wir sind. Nämlich, wo der Fabrikherr nichts mehr verdient, wo wir nur noch für Vaterland und Ehre arbeiten, pro patria et gloria, wo wir Märtyrer der Gesellschaft geworden sind.
Sie meinen also, dass die Konkurrenz an allem Übel schuld ist?
Der gewisse Baron. Diese Konkurrenz untereinander, Sie treffen den Nagel auf den Kopf, die Konkurrenz, das ist der Teufel. Die Konkurrenz, zu der uns die Gesellschaft verleitet, ja, zu der sie uns zwingt.
Aber lässt sich diese Konkurrenz denn durch nichts beseitigen?
Ja, freilich, Herr Baron, durch das Monopol. Aber die heutige Gesellschaft schwärmt nicht für das Monopol. Sie steht sich gar zu gut bei der freien Konkurrenz. Das Monopol beherrscht die Gesellschaft. Die frei untereinander Konkurrierenden gehorchen ihr. Der Monopolist kann tun, was er will. Seine Ware mag teuer und schlecht sein. Wenn die Gesellschaft ihren Bedarf sonst nicht erlangen kann, so muss sie dennoch davon kaufen. Die frei Konkurrierenden müssen dagegen um die Gunst der Gesellschaft buhlen. Und die Gesellschaft kauft nur von dem, der das Teure verwohlfeilt, der das Schlechte verbessert hat, mit einem Wort. Bei dem Monopol hat die Gesellschaft die Qual, bei der freien Konkurrenz die Wahl.
Lässt sich nicht ein Mittelding erfinden, was dem Industriellen emporhilft, ohne die Gesellschaft zu sehr zu inkommodieren? Was zwischen dem unbedingten Monopol und der unbedingt freien Konkurrenz steht? Ich möchte sagen, dass dies möglich wäre, wenn beide Zustände etwas gemildert würden.
Herr Baron, Sie sind ein weiser Mann. Mit diesen Gedanken gehen wir deutschen Industriellen schon lange um. Wir sprechen nämlich als echte Patrioten. Wir wollen kein unbedingtes Monopol, aber auch keine unbedingt freie Konkurrenz. Wir lassen Konkurrenzen zu innerhalb der Nation, aber wir verlangen entschiedenen Schutz gegen die Konkurrenz des Auslandes. Sie sehen, Herr Baron, ich bin Verteidiger des Schutzzollsystems. Ich hoffe, Sie sind ganz meiner Meinung.
Nicht so ganz. Mit der Beseitigung der ausländischen Konkurrenz enden die üblen Folgen der Konkurrenz keineswegs. Derselbe Kampf, den unsere vaterländischen Industriellen jetzt mit dem Auslande führen, würde bald unter ihnen selbst entstehen. Wie sich jetzt Ausland und Inland, so wird sich später das Inland allein unterbieten. Der Kampf wird künftig nicht mehr so großartig, seiner Natur nach aber stets derselbe sein.
Der Baron schwieg. Der Fabrikant begnügte sich damit, die letzten Worte seines Gegners still zu belächeln. Er wusste sehr wohl, dass zu dem Unterbieten innerhalb der deutschen Grenzen noch manche neue Fabriken nötig wären und dass der, welcher jetzt eine Fabrik besitzt, Zeit genug hat, seine Beutel noch gehörig zu füllen.
Ja, jeder beurteilt die Sache nach seiner Weise. Sie wohnen still und glücklich auf Ihrem Schloss, Herr Baron, unter Blumen und schönen Bäumen, ungestört von der ganzen Welt, welche mich vom Morgen bis zum Abend in Bewegung setzt.
Ich weiß nicht, ob es immer so ungestört hergeht. Es fallen Sachen vor, die einen belästigen, verdrießlich machen und in Verlegenheit bringen.
Jetzt schießt er los, dachte der Herr Preis.
Ach, Herr Baron, kann ich Ihnen vielleicht gefällig sein?
Sie sind wirklich sehr gütig, Herr Preis. Durch Vorschuss einiger tausend Taler...
Da fällt mir gerade etwas ein. Vielleicht können wir uns arrangieren, dass Sie weder jetzt noch in der nächsten Zeit irgendeinen Vorschuss nötig haben. Ich habe nämlich schon oft daran gedacht, was Sie eigentlich mit Ihrem alten Kastell und den umherliegenden Gärten tun mögen. Ich kann zwar keinen großen Gebrauch davon machen, aber ich bin bereit, Ihnen die ganze Geschichte abzunehmen und bezahle Ihnen das alles gleich in barem Geld.
Der Baron fühlte, dass er sich in seinen Ahnungen nicht betrogen hatte.
Ich danke Ihnen aufrichtig, Herr Preis. Sie irren sich indes. An meinem alten Kastell hänge ich mit zu vieler Liebe. Ich könnte mich unmöglich davon trennen.
So, das tut mir leid. Und wie viel Geld glauben Sie nötig zu haben?
6.000 bis 8.000 Taler etwa.
Also mehr nicht?
Nicht mehr, Herr Preis.
Und auf den Verkauf des Kastells würden Sie sich gar nicht einlassen?
Ich bedauere recht sehr.
Das 6.000 bis 8.000 Taler. Entschuldigen Sie einen Augenblick. Ich werde einmal zusehen, wie es gerade mit meiner Kasse steht, ob diese Summe disponibel ist. Ich verleihe sonst nie Gelder. Mit dem Kastell könnten wir indes ein Geschäftchen machen. Besinnen Sie sich noch einmal. Entschuldigen Sie.
Das Schreiben, was am folgenden Tage an den alten Adligen abging, war sehr kurz und bündig. Der Herr Preis schrieb: Da euer Hochwohlgeboren nicht auf meinen Vorschlag eingehen können, so bedauere ich recht sehr, augenblicklich keine Mittel zur Verfügung zu haben. Zu dem Ankauf des Kastells gegen bar würde ich indes stets bereit sein, wenn Sie Ihre Ansicht doch ändern sollten. Inzwischen verbleibe ich mit hoher Achtung und so weiter. An demselben Abend saß der Herr Preis im eifrigsten Gespräch neben dem Notar. Beide lachten und drückten sich freundlich die Hände.